Ja, schön, dass ich bei euch heute Morgen hier sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Das ist ja die größte Entfernung in unserem Ostwestfalen-Lippe-Kreis, den man so nahezu zurücklegen kann, von Hessisch-Oldendorf hier zu euch nach Halle in Westfalen. Vielleicht etwas zu mir vorab. Es stand heute Morgen noch hier Matthias Nicolait, Pastor. Ich bin kein Pastor. Ich mache bei uns in einer freien evangelischen Gemeinde einfach nur die Gottesdienstleitung und gelegentlich auch den Predigtdienst. Ich habe eine Frau und 4 erwachsene Kinder und meine Frau wäre heute gerne mitgekommen, aber die macht bei uns in der Gemeinde heute Morgen die Gottesdienstleitung zusammen mit eurem Pastor. Damit ihr wisst, wen ihr heute vor euch habt. Ich bin selbstständig als Immobilienverwalter, ja, und in unserer Gemeinde auch noch als Bereichsleiter für Haus und Hof zuständig. Wir als freie evangelische Gemeinde, weil wir ja Kanzeltausch haben, darf ich sogar heute was von Hessisch-Oldendorf erzählen. Wir haben vor 4 Wochen 20-jähriges Bestehen unserer Gemeinde gefeiert. Das ist natürlich nichts gegenüber euren über 90 Jahren, die ihr schon besteht. Und wir haben auch nicht so ein tolles, modernes und neues Haus wie ihr. Aber dazu herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Ich habe euch ein Bild von unserem Festplakat mitgebracht. Das ist an. Der ist. Versuch's mal. Vielleicht könnt ihr da hinten einmal weitermachen. Er blinkt hier rot, das ist die Batterie. Vielleicht könnt ihr einmal die Batterie austauschen. Okay, wir machen jetzt erstmal so weiter. Ich habe euch das Festplakat mitgebracht, wir feiern Jesus. Und ja, das haben wir in der Zeit gemacht oder haben wir gemacht, weil wir wissen, ohne Jesus und ohne sein Wirken und ohne seine Kraft und seine Ermutigung und seinen Segen, da wären wir nicht mehr als Gemeinde da nach 20 Jahren. Und die gleiche Erfahrung werdet ihr ja auch als Gemeinde gemacht haben über all die vielen Jahrzehnte, die ihr schon existiert. Denn es waren ja viele gute Zeiten da, aber es gab auch Zeiten mit Schwierigkeiten. Und wenn Jesus da nicht gewirkt hätte mit seinem Geist und mit seiner Kraft, dann hätten wir oder ihr vermutlich schon frustriert aufgegeben. Und dieses Wir feiern Jesus, das ist auch unser Jahresmotto als freie evangelische Gemeinde Hessisch-Oldendorf gewesen, schon letztes Jahr und dieses Jahr. Und wir haben dieses Jahr noch das um einen Teil erweitert und lassen uns von ihm verändern. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Predigttext hin. Wenn ihr einmal weitermachen könntet, genau, wir haben in der Gemeinde ein paar Leute, die sind gestalterisch sehr gut drauf und die haben uns dieses Logo designt. Wir feiern Jesus und lassen uns von ihm verändern. Und das wird jeden Sonntag eingespielt, damit wir dieses Jahresmotto auch nicht vergessen. Und wir hatten viele Predigten über Veränderung gehört. Es gab mehrere Predigten über den Heiligen Geist und das Wirken in unserem Leben. Und es ging darum, auch Jesus ähnlicher zu werden. Und es gab mehrere Predigten über die Veränderungskraft von Gottes Wirken in unserem Leben. 3 Viertel des Jahres sind nun schon fast rum und da dachte ich mir, wir müssten vielleicht mal so ein bisschen Zwischenbilanz ziehen und zu gucken bezüglich des zweiten Teils und lassen uns verändern. Jetzt haben wir 9 Monate fast davon gehört und was ist da übrig geblieben? Ihr könntet euch jetzt bequem zurücklegen und sagen, naja, das ist ja nicht unser Jahresmotto. Also, das ist einmal zu weit. Ihr könntet euch zurücklegen und sagen, was haben wir eigentlich mit eurem Jahresmotto zu tun? Aber wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, dann spricht es an ganz vielen Stellen davon, dass es darum geht, dass Christen sich verändern lassen sollten. Alle Christen, also auch ihr hier in Halle. Manchmal erhält man als Mensch wohlgemeinte Komplimente. Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert. Aber für jemanden, der Christus nachfolgt, da wäre das ein trauriges Zeugnis. Und so habe ich für mich selbst Fazit gezogen. Wo sind bei mir Veränderungen sichtbar geworden? Wo habe ich mich verändert? Und wo haben mich die Predigten herausgefordert? Ehrlich gesagt, es ist eine eher nüchterne Bilanz. Viele Predigten fand ich gut und aus einigen Predigten konnte ich wertvolle Aspekte mitnehmen. Aber ob dieses tatsächlich auf mein Leben abgefärbt hat? Es liegt vielleicht an mir oder an meiner eigenen Einstellung. Warum sind Veränderungen nur so schwer umzusetzen, sowohl im Alltag als auch in meinem persönlichen Glaubensleben? Dazu habe ich mich ein wenig schlau gelesen in der Psychologie und in der Gewohnheitsforschung und einige Antworten gefunden. Nun, ein Großteil unseres Handelns läuft weitgehend unbewusst ab. Wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, morgens und abends die Zähne zu putzen. Darüber müssen wir nicht nachdenken, hoffentlich. Auch das Rasieren und Waschen gehört zu unseren täglichen Routinen. Unser Gehirn liebt Routinen, weil es dadurch Energie sparen kann. Denn obwohl unser Gehirn nur 2-3% unserer Körpermasse ausmacht, braucht es doch 20% unserer Energie. Daher läuft vieles so auf Autopilot in unserem Leben. Und da kommt jetzt das nächste Bild ins Spiel. Dieses Faultier hier, das ist ein Meister im Energiesparen. Es bewegt sich sehr langsam und hängt die meiste Zeit des Tages einfach in den Bäumen herum. Das liegt daran, die Faultiere haben Blätter, die wenig Energie enthalten und die sie fressen müssen. Und daher sind die Meister im Energiesparen. Und wenn wir anfangen, bewusst unsere Gedanken zu steuern oder Tätigkeiten ganz bewusst neu zu gestalten, dann kostet das mehr Energie und Kraft im Gehirn. Und das fordert uns heraus. Ein weiterer Punkt, warum Veränderungen so schwierig sind, ist unser Belohnungssystem. Alte Gewohnheiten sind oft mit unmittelbaren Belohnungen verknüpft. Süßigkeiten zum Beispiel vermitteln schnell ein Wohlgefühl. Neue Gewohnheiten hingegen zeigen meist ihre Vorteile erst nach langer Zeit. Sport etwa macht uns nicht sofort fitter und gesünder. Die positiven Effekte spüren wir erst nach längerer Zeit. Weil die kurzfristige Belohnung fehlt, ist es für unser Gehirn schwerer, neue Routinen zu festigen. Ähnliches gilt für Social Media. Dort erhalten wir sofortige Belohnungen in Form von Likes oder Bildern oder Anerkennung. Ein weiterer Punkt ist, wir Menschen, wir suchen Stabilität und Sicherheit. Wir meiden Unsicherheiten. Darum müssen wir, wenn es um Veränderungen geht, unsere Komfortzone verlassen und uns auf Neues einlassen. Und das fällt uns oft so schwer. Und wir scheitern aber dann nicht an unserer Motivation, sondern an der Angst vor Überforderung oder vor diesem Neuen. Viele Gewohnheiten in unserem Leben sind außerdem emotional verknüpft. Essen dient als Trost oder Süßigkeiten als Stimmungsaufheller. Rauchen zur Beruhigung oder das Feierabendbierchen zum Entspannen. Ja, all diese Verhaltensweisen erfüllen emotionale Funktionen. Und wenn wir solche Muster ändern wollen, dann müssen wir auch neue Strategien mit dem Umgang mit unseren Gefühlen entwickeln. Und dazu kommen dann noch soziale und umgebungsbedingte Faktoren. Die Freunde, die Familie, der Arbeitsplatz oder die Verfügbarkeit bestimmter Angebote, die können Veränderungen erleichtern oder erschweren. Wer gesünder leben möchte und ständig nur von ungesunden Versuchungen umgeben ist, hat es ganz schwer. Kurz gesagt, wir Menschen tun uns mit Veränderungen schwer, weil unsere Gewohnheiten tief im Gehirn verankert sind. Gewohnheiten sind bequem und werden kurzfristig belohnt. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Veränderung ist tatsächlich möglich. Eine kurzfristige Veränderung ist noch relativ einfach. Heute mache ich es mal anders. Heute putze ich mir mit der linken Hand die Zähne. Das geht noch. Ne? Aber wenn ich das dauerhaft machen will, dann fordert mich das schon heraus. Oder Sport machen. Heute gehe ich mal joggen, das ist schön. Aber wenn es dann regnet und ach, dann überlegt man sich das doch. Ne? Und es braucht einige Monate oder manchmal sogar länger, bis wir neue Routinen wirklich eingeprägt haben. Am Anfang ist der Aufwand noch hoch. Wir brauchen Willenskraft und Motivation. Nach einigen Wochen setzen dann aber erste Automatisierungen ein, das Verhalten kostet weniger Energie und es bilden sich neue Routinen. Irgendwann denkt man nicht mehr bewusst darüber nach, es wird Teil des Alltags. So geht es vielleicht, wenn du über Monate hinweg morgens Sport machst, Gymnastik, laufen gehst, dann stört dich das Wetter gar nicht mehr, sondern du weißt, das tut mir gut und dann läufst du einfach los, egal ob es regnet oder schneit oder die Sonne scheint. Und dabei sind Rückschläge völlig normal. Sie sind ja nicht das Ende, sondern auch ein neuer Anfang. Es ist leichter, sofort wieder einzusteigen, als eine Sache dann über Wochen oder Monate schleifen zu lassen. Und dann ist es fast so, als wenn wir wieder neu von vorne beginnen müssten. Auch das Alter spielt dabei eine Rolle. Jüngere Menschen sind oft flexibler und passen sich schneller an. Sie sind aber auch anfälliger für Ablenkung. Ältere Menschen brauchen meist länger, um Veränderungen umzusetzen, haben aber mehr Disziplin und Erfahrung, was ihnen wiederum Stabilität gibt. Soweit die psychologischen und verhaltensbiologischen Erklärungen bezüglich der Veränderung. Aber wofür brauchen wir das, fragt ihr euch vielleicht. Es ist wichtig, damit ihr wisst, wie wir ticken als Menschen, wie ihr tickt, wo da die Probleme sind. Liegen. Und was wir als Christen nicht vergessen dürfen, wir sind gerade im Bereich unseres Glaubenslebens, unterliegen wir einem geistlichen Kampf. Die Bibel sagt uns, dass der Satan kein Interesse daran hat, ja, dass wir geistlich wachsen und Jesus ähnlicher werden. Deshalb haben wir auch mit geistlichen Widerständen zu kämpfen, wenn es darum geht, im Glauben zu wachsen und uns verändern zu lassen. Anhand eines Berichts über Zachäus und seine radikale Wende wollen wir uns dem Thema Veränderung noch einmal aus biblischer Sicht nähern. Ich lese dazu den Bibeltext und ich habe ihn euch auch auf Folie mitgebracht aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute alle waren empört, als sie das sahen, wie kann er sich nur mit solch einem von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit der Bibeltext. Über diese Geschichte möchte ich ein Fünf-Phasen-Modell der Veränderung legen und zeigen, wie diese Phasen am Verhalten von Zachäus deutlich werden. Wozu brauchen wir das? Um uns bewusst zu machen, wie Veränderungsprozesse ablaufen, wie sie positiv gestaltet werden können, und wie dadurch nachhaltige Veränderung geschieht. Ja, anstatt Frust, wenn Veränderungen nicht gelingen. Da ist also Zachäus, der Oberzöllner. Er ist reich, hat einen guten Job und doch fehlt etwas. Irgendwie merkt er, dass es in seinem Leben Defizite gibt. Die Leute wollen nichts mit ihm zu tun haben, sie schauen auf ihn herab. Und auch körperlich ist er klein und kann sich nicht recht durchsetzen. Aber vermutlich ist da noch etwas anderes, eine innere Leere, die ihn dazu bringt, Jesus sehen zu wollen. So macht er sich auf den Weg, um wenigstens einen Blick auf Jesus zu erhaschen. Vielleicht hegt er die Hoffnung, dass schon alleine dieser Blick etwas in seinem Leben verändert. Darum scheut er keine Blamage und klettert auf einen Maulbeerbaum. Ein Verhalten, das für einen Mann seines Alters und seiner gesellschaftlichen Stellung völlig unangemessen war. Doch dann geschieht das Unvorstellbare. Jesus steuert mitten in der Menschenmenge genau auf diesen Baum zu und spricht den Oberzöllner direkt an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus wollte nicht mehr aus der Ferne, sehen, er suchte mehr. Der Text macht deutlich, dass er bereit war, näher an Jesus heranzukommen, ja sogar sein Leben verändern zu lassen. Darum ließ sich das Zachäus nicht zweimal sagen. Trotz der peinlichen Situation stieg er schnell herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Vermutlich nach dem Essen, so berichtet der Text, stand Zachäus auf und sprach: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich jemanden betrogen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Boah, das war eine steile Sache. Das war ein konkreter Plan, eine klare Entscheidung. Zachäus wusste, dass sein bisheriges Handeln falsch war. Nun hatte er die Chance, es wieder gut zu machen. Jesus hatte ihm Achtung und Wertschätzung entgegengebracht, etwas, was er in seinem bisherigen Leben so kaum erfahren hatte. Und das veränderte ihn nachhaltig. Ein guter Entschluss war das. Auch wenn Jesus nicht direkt auf die Worte von Zachäus eingeht, stärkt er ihm doch mit der Zusage, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, den Rücken. Und das geschieht buchstäblich in allerletzter Minute. Jesus war ja schon auf dem Weg nach Jerusalem. Nur noch etwa eine Woche, ja, bis zu seinem Tod am Kreuz. Einer der letzten Menschen, mit denen Jesus hier auf der Erde persönlich sprach und mit denen er, bei dem er zu Gast war, war dieser Oberzöllner Zachäus. Was können wir für unsere Veränderungsprozesse daraus lernen? Erstens, Erkenntnis ist notwendig. Zachäus spürte, in meinem Leben fehlt etwas. Es erfüllt mich nicht. Er suchte nach mehr. Und diese Erkenntnis führte ihn zu Jesus. Und dann ist da die Motivation. Warum wollte er sich ändern? Weil Jesus ihm begegnet war. Jesus zeigte ihm Liebe und Wertschätzung. Er hielt ihn für so wertvoll, dass er Gemeinschaft mit ihm haben wollte, obwohl alle anderen ihn mieden. Das hat Zachäus tief berührt. Da ging sein Herz auf. Und es geht um drittens konkrete Ziele. Zachäus setzte hier klare Schritte. Die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wen ich betrogen habe, den gebe ich es vierfach zurück. Das ist nicht vage, sondern das ist ein ganz konkret formuliertes Ziel. Und so kann man Veränderung umsetzen. Dann gilt es viertens, dran zu bleiben, trotz Widerständen. Natürlich gab es Gegenwind. Jesus erntete eigentlich hier die Kritik, weil er bei einem Sünder eingekehrt war. Aber auch Zachäus musste sich darauf einstellen, dass nicht alle dankbar reagieren würden, wenn er Wiedergutmachung leisten wollte. Widerstände gehören dazu. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Und dann ist fünftens die Unterstützung da. Alleine gelingt Veränderung selten oder schwer. Zachäus verkündete seine Entscheidung öffentlich. So konnten ihn alle, die dabei gewesen waren, daran erinnern, ihn ermutigen und unterstützen. Und das Wichtigste, Jesus selbst stellte sich auf seine Seite. Diese fünf Punkte lassen sich auch mit unserem Jahresthema verbinden, diesem und lassen uns von ihm verändern oder durch ihn. Einerseits sind wir als Jünger und Jüngerinnen von Jesus gefragt, aktiv den Prozess der Veränderung und des Wachstums anzugehen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch aus eigener Erfahrung, und die Bibel sagt es an so vielen Stellen, dass Gott derjenige ist, der Wachstum und Veränderung schenkt und bewirkt. In unserem Leben, ja. Da gibt es das Beispiel vom Sämann. Die Saat, der Sämann sät und die Saat geht auf, ohne dass die Saat da was dazu tut. Oder Paulus spricht an vielen Stellen davon, durch Jesus Veränderung zu erfahren. Und was hat das jetzt mit unseren fünf Punkten zu tun? Erkenntnis durch Jesus. Noch bevor Zachäus seine Situation erkannte, hatte Jesus ihn bereits im Blick. Jesus hat ganz gezielt diesen Weg durch Jericho gewählt. Jesus weiß auch, was wir brauchen und bewirkt durch seinen Geist an unserem Herzen und wirkt durch seinen Geist an unseren Herzen, damit wir erkennen, wo bei uns Veränderung nötig ist. Und wir erhalten Motivation durch Jesus. Veränderung geschieht aus der positiven Motivation heraus, dass Jesus uns liebt, uns großzügig begegnet und Gutes mit uns vorhat. Du musst dich ändern, das ist eine negative Motivation und das führt meist zu Druck und der führt zu Widerstand oder Versagen. Und da gibt es konkrete Ziele durch Jesus. Die Liebe Jesu inspiriert uns dazu, ja, zu klaren, greifbaren Schritten. Vielleicht kleine, aber ganz konkrete Schritte. Und es gilt Durchhalten durch Jesus oder das Dranbleiben durch Jesus. Jesus hat selbst alle Widerstände überwunden. Mit seiner Hilfe können auch wir Widerstände überwinden und daran wachsen und reifen. Und es geht um die Unterstützung durch Jesus. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns bei Veränderungsprozessen in unserem Leben begleitet und stellt uns in die Gemeinschaft der Gemeinde, damit wir einander ermutigen und tragen sollen. Veränderung ist ein langwieriger Prozess. Sie geschieht nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt, manchmal klein, manchmal aber auch radikal. Häufig ist aber die Veränderung in unserem Leben nicht so eine radikale Lebenswende wie bei Zachäus, sondern mehr ein Reifen, ein Wachsen, ein ihm ähnlicher werden, hin zu dem Bild, das er eigentlich schon in uns hineingelegt hat. Und auch Rückschläge gehören dazu. Aber wichtig ist, dass wir dranbleiben und dass wir uns immer wieder von Jesus ausrichten lassen und an Jesus ausrichten lassen, und die Unterstützung seiner Gemeinde und unserer Mitmenschen annehmen. Damit wir die Veränderungsprozesse in unserem Leben gestalten und durchführen können, gibt es geistliche Werkzeuge, die uns dabei helfen sollen. Manche nennen das auch geistliche Übungen, geistliche Routinen, Wachstumskatalysatoren. Und um das zu verdeutlichen, habe ich euch das Bild eines Werkzeugkoffers mitgebracht. Kannst du mal den Werkzeugkoffer einblenden? Ah, ich liebe Werkzeugkoffer, vor allen Dingen, wenn die so schön aufgeräumt sind wie dieser hier. Man findet alles, was man braucht und es gibt so ganz unterschiedliche Werkzeuge für ganz unterschiedliche Arbeiten. Und damit Veränderungsprozesse in unserem Leben, damit wir diese gestalten und durchführen können, da gibt es geistliche Werkzeuge, die uns dabei unterstützen und helfen sollen. Und ich möchte euch oder dir heute ein Angebot machen. Such dir aus diesem geistlichen Werkzeugkoffer, den ich gleich vorstelle, das Werkzeug raus, das zu dir passt, mit dem du Veränderungsprozesse in deinem Leben positiv durchführen und unterstützen kannst. Da wäre als erstes Beispiel mein Selbstbild und meine Glaubenssätze. Wenn ich morgens wach werde und mir sage, guten Morgen, du Pfeife, na, du kannst ja gleich liegen bleiben, das wird heute sowieso nichts. Du kriegst ja sowieso nichts gebacken. Dann sagt das schon etwas über mein negatives Selbstbild aus. Das entspricht aber nicht der Wahrheit und der geistlichen Realität. Denn ich bin ein geliebtes Kind Gottes, erlöst, errettet, erwählt, geliebt und befähigt. So sieht Gott mich. Und er ist traurig, wenn ich mir immer wieder erzähle, dass ich es nicht schaffe, dass ich es nicht bringe, dass ich ständig Fehler mache. Genau an diesen Gedanken muss ich ansetzen und dazu lade ich euch auch ein. Ich muss den negativen Stimmen widersprechen. Stimmen, die eigentlich die Mächte dieser Welt sind, die mich von der Nähe Gottes fernhalten wollen, damit bloß keine Veränderung geschieht. Stattdessen muss ich die positiven Zusagen, die Gott mir gegeben hat, in mir laut werden lassen. Im Kolosser 3, die Verse 9 und 10, da steht: Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und das ist schon geistliche Realität. Und in dieses Bild, wie Gott uns geschaffen hat, sollen wir uns verändern lassen, um Christus ähnlicher zu werden. Paulus schreibt in seinen Briefen viele Aufforderungen: Lasst euch verändern, tut dieses, lasst jenes. Das sind Appelle, die bei uns ankommen. Wir sind so empfänglich für diese Aufforderungen und für klare Anweisungen. Aber dabei stehen am Anfang der Briefe von Paulus eigentlich die Zusagen und Glaubenswahrheiten. Da steht, was wir schon in Christus sind und haben. Wie sehr Gott uns liebt und auf dieser Grundlage entwickelt er dann seine Theologie. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir dürfen uns in das Bild Jesu Christi verwandeln lassen, das schon in uns angelegt ist. Diese Gedanken zu diesem geistlichen Werkzeugkasten stammen aus einem Buch, das uns in einer Predigt im Rahmen unseres Mottos vorgeschlagen wurde: Wachstum ist kein Zufall, von Markus Schmidt. Und darin zitiert er einen Pastor, Rob Bell: Wenn man den Menschen mehr zeigen würde, wer sie sind, müsste man ihnen nicht dauernd sagen, was sie zu tun haben. Das käme dann von selber. Eine religiöse Gemeinschaft, die meiste Zeit versucht, die Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht mehr sündigen, ist eine Gemeinschaft, die das Thema verfehlt. Es geht nicht um Sündenmanagement, es geht darum, wer wir sind. Und Markus Schmidt schreibt dazu weiter: Wer denkt, ein kleiner, mieser Sünder zu sein, wird allen Appellen zum Trotz immer wieder kleine, miese Sünden tun. Wer denkt, ein schlechter Mensch zu sein, wird sich schlecht fühlen und schlechte Dinge tun, ob es einem nun gefällt oder nicht. Wer denkt, sich niemals ändern zu können, wird niemals verändert. Wer hingegen denkt, durch Christus heilig und gerecht zu sein, wird auf der Verhaltensebene zu spüren bekommen, das zu spüren bekommen und auch das erleben. Wer denkt, ein Kanal der Liebe Gottes zu sein, wird über kurz oder lang liebevolles Verhalten an den Tag legen. Und wer denkt, dass durch Christus alles möglich ist, wird auch die unmöglichsten Umstände aushalten und verändern können. Darum ist es gut, diese Wahrheiten immer wieder über unserem Leben auszusprechen und morgens zu sagen: Ich bin ein Heiliger und tue heilige Dinge. Ich bin eine Heilige und tue heilige Dinge. Manche sagen jetzt vielleicht: Oh, das klingt esoterisch, das so nach Mantra, dieses immer wiederholen. Aber wir haben ein gutes Beispiel in der Bibel dabei. schon vorgegeben. Und bei den Juden, schon vor vielen tausend Jahren beteten die Juden täglich das Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Dieses Gebet sagten sie morgens, dieses Gebet sagten sie mittags, dieses Gebet sagten sie abends, um sich zu prägen. Das ist vielleicht der Knackpunkt bei uns als freie Gemeinden. Wir haben da Vorbehalte gegen solche festen Gebete. Aber ich möchte dich einladen, dass du die Wahrheiten Gottes schon morgens über deinem Leben aussprichst und dadurch dein Selbstbild und deine Glaubenssätze prägen lässt. Ein anderes Werkzeug aus dem Werkzeugkasten ist die Verschriftlichung des Gelesenen und des Gehörten, das Tagebuchschreiben und die Reflexion. Jedes der drei genannten Dinge ist eigentlich schon ein eigenständiges Werkzeug für sich. Ich habe tatsächlich vor einigen Monaten angefangen, Tagebuch zu schreiben. Dort halte ich stichwortartig fest, was ich gelesen und verstanden habe, in der Bibel oder aus anderen Büchern, was ich erlebt habe und wofür ich gebetet habe. So erkenne ich, wo Gott in meinem Leben und in dem Leben meiner Mitmenschen, für die ich bete, handelt. Was sind meine Gedanken zu den Bibeltexten? Was habe ich erkannt und was möchte ich umsetzen? Mir geht so viel durch den Kopf und wenn ich das nicht aufschreibe, ist es so schnell wieder weg. Das Tagebuchschreiben hilft mir auch, dankbar zu bleiben für Gebetserhörung, für das, was Gott getan hat. Und es hilft mir, dran zu bleiben, auch an den Zielen. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, bin ich noch auf Kurs oder bin ich irgendwo schon abgebogen? Ah, vielleicht sagst du, Tagebuch, das ist nichts für mich. Ah, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch und außerdem schreibe ich nicht so gerne. Und meine Schrift, die ist so krickelig. Aber das kann man auch mit einem Computer machen. Oder du kannst dir einfach nur so ein paar Impulse aufschreiben auf kleine Zettel und die pinnst du an deinen Kühlschrank oder an deine Werkbank oder wo auch immer du, an deinen Computer, wo auch immer du bist. Impulse, die du in deinem Leben bekommen hast, die Gebetserhörung oder Worte, die Gott dir gegeben hat. Und so kannst du später darauf zurückschauen und sehen, da hat Gott eingegriffen, da hat Gott gewirkt, da tut Gott was in meinem Leben. Der eben zitierte Pastor Markus Schmidt, der hat auch einen Podcast, der heißt Der Wachstumskatalysator. Den höre ich mir ganz gerne an. Er fasst dort Inhalte aus seinem Buch zusammen und führt Interviews mit Leitern und Theologen über geistliches Wachstum. Und diese Interviews sind spannend, weil sie aus dem Leben der Leute tatsächlich erzählen, aus deren persönlichen Erfahrungen mit Gott. Und am Ende des Interviews, da versucht er nochmal so aus seinen Gästen die ultimative Wachstumsformel herauszukitzeln. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ein Konzept, was garantiert hilft, geistlich zu wachsen? Tja, aber alle haben da bisher gesagt, es gibt keine Garantieformel, aber sie betonen immer wieder, dass das Wichtigste die persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist. Und das drückt sich für die meisten von diesen Theologen und Leitern im Bibellesen und im Gebet aus. Und da kommt jetzt nochmal das dritte Werkzeug. Auf Jesus zu hören und mit ihm zu reden, mit ihm im Gespräch zu sein, ihn anzubeten oder auch mal nur einfach stille vor ihm zu werden. Das ist das Wichtigste. Das klingt eigentlich nach einer alten Kamelle, habe ich mir gedacht. Dieser Kindergottesdienstschlager, ich weiß nicht, ob er bei euch gesungen wurde, lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Aber genau das ist die Quelle der Kraft für die persönliche Veränderung und geistliches Wachstum. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege der Ausgestaltung solcher Zeiten. Der eine braucht einen festen Platz im Sessel mit der Bibel. Aber der andere kann nicht stillsitzen. 3 Minuten auf dem Sessel, dann schwirren die Gedanken schon wieder weg. Dann helfen dem vielleicht Gebetsspaziergänge. Geh hinaus und ja, triff dort Gott. Der andere betet singend mit der Gitarre in der Hand und der nächste legt sich flach auf den Boden oder kniet in der Stille. Wichtig ist, finde deinen Weg, um mit Jesus Zeit zu verbringen. Und dann gibt es noch den Punkt 4. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, geistliche Werkzeuge, die uns im Wachstum unterstützen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein bisschen einen Geschmack gemacht, dass ihr euch vielleicht auf die Suche macht, welches ist denn das Werkzeug, was ich jetzt mal als nächstes ausprobieren möchte. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Ziel unserer geistlichen Veränderungsprozesse soll es sein, Jesus immer ähnlicher zu werden und in das Bild verwandelt zu werden, was Gott schon für uns vorgesehen hat und wie er uns geschaffen hat. Wir haben heute gehört, warum Veränderungen in unserem Leben so schwierig sind. Am Beispiel von Zachäus haben wir 5 Phasen für Veränderung und Wachstumsprozesse kennengelernt. Die Erkenntnis, die Motivation, das konkrete Ziel, das Dranbleiben und die Unterstützung. Und wir wissen, wir können oder wir müssen unseren Anteil dazu beitragen, aber ohne Gottes Wirken, ja, wird das Ganze nichts. Und wir haben 3 Werkzeuge oder geistliche Übungen kennengelernt, die uns beim geistlichen Wachstum oder den Veränderungsprozessen helfen sollen. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal das Klopfen von Jesus an deinem Herzen. So wie Zachäus damals unter dem Baum. Auch heute noch sagt Jesus, komm schnell, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Dann lass ihn in dein Leben rein. Nach dem Gottesdienst stehen hier vorne Leute für Gespräch und Gebet bereit. Oder du kannst mich ansprechen. Und wenn Jesus schon lange bei dir wohnt und du mit ihm unterwegs bist und du ja fest bei ihm bist, dann bleib dran. Das möchte ich dir zurufen. Bleib bei Jesus und lass dich von ihm verändern. Strecke dich nach geistlichem Wachstum aus und frage ihn heute, was ist mein nächster Schritt? Und so sind wir wieder in der engen Beziehung zu Jesus. Wir feiern Jesus und lassen uns von ihm verändern. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du uns in unseren Veränderungsprozessen zur Seite stehst. Dass du derjenige bist, der schon alles vorbereitet hat, der ein Bild von uns hat, der uns mit Liebe und Gnade und Großzügigkeit und Wertschätzung begegnet. Ich will dir danken, dass das immer wieder auch unser Leben prägen soll, dass deine Liebe unser Leben prägen soll und verändern soll. Und ich will dir danken, dass du uns dieses Angebot machst und dass du bei uns bist in all den Situationen, die auf uns zukommen und die Veränderungen, die so schwer sind und dass du uns dabei unterstützt. Hab du Dank dafür. Amen. Zum Abschluss möchte ich euch noch segnen. Ich möchte euch dazu bitten, aufzustehen. Es ist ein Segen nach Psalm 67. Gott sei dir gnädig und segne dich. Er blicke dich freundlich an. Dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, wie gut Gott ist und handelt. Alle Völker werden sehen und verstehen, Gott ist ihre Rettung. So segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen gesegneten Sonntag.